mittlerweile spielt Kaste gar keine Rolle mehr. Also es interessiert keinen mehr, was mein Vorfahre vor 500 Jahren gemacht hat. Ich kann hier Arzt werden, ich kann hier Friseur werden, ich kann eine Ausbildung machen, ich kann Hartz-IV-Empfänger werden.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Abby.
Ich bin Mac. Genau, wir starten dann direkt mit unserem Sprichwort. Sadihal illeyadi papa, kulatalchi uyarchi sollel pavam.
Das kann man ungefähr so übersetzen. Es gibt keine Kastenkind. Gruppen als höher oder tiefer gestellt zu benennen, ist nämlich eine Sünde.
Das ist ein Sprichwort von dem Kavinyar Bharatiyar. Also Kavinyar heißt Lyriker, genau. Ist auch ist in Indien geboren und hat da dann auch viele Gedichte geschrieben, die heute noch benutzt werden als Textstelle oder in Lieder werden einige Sachen zitiert oder die Lieder werden immer wieder neu, also die Texte werden immer wieder neu musikalisch hinterlegt. Also es ist ein sehr, sehr berühmter Autor.
Ja, bevor wir über das Kastensystem jetzt wirklich diskutieren, wollen wir uns erstmal anschauen, wo das überhaupt herkommt und was das ist. In den letzten zwei Folgen hatten wir das ja so, dass wir immer so ein bisschen was vorproduziert hatten. Heute wollen wir das alles so in der Diskussion erklären und deswegen fängt Mac jetzt erstmal an. Also was überhaupt ist Kaste?
Kaste kann man so erklären, dass es ein Klassensystem ist, was in sich erstarrt ist und ja, es ist ein festgelegtes Konstrukt, also es kann nicht verändert werden und dabei geht es darum, dass man eine Abgrenzung von sich selber erschafft, indem man Kategorien erschafft wie Arbeit, Macht, physische Merkmale und soziale Ungleichheit. Und in Indien und Sri Lanka basiert das eher auf Berufen der Vorfahren. Also es geht gar nicht darum, was für einen Beruf zum Beispiel ich habe, sondern was einen Beruf mein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater zum Beispiel hatte. Man wird in einer Kaste hineingeboren und man hat eigentlich keine Möglichkeit, da auszutreten. Und ja, das Kastensystem spielt halt bei der Hochzeit, beim Essen und beim sozialen Kontakt eine wichtige Rolle. Bei der Heirat ist das so, dass endogam geheiratet wird. Endogam bedeutet, dass man innerhalb der sozialen Gruppe halt bleibt. Das heißt, man kann nur eine Person heiraten, wenn sie aus der gleichen Kaste stammt. Genau. Und wenn man außerhalb der Kaste geheiratet hat oder heiratet, es ist ja immer noch aktuell, dann wurde man halt aus der Gemeinschaft ausgeschlossen und auch von seiner Familie quasi ausgegrenzt und auch aus der näheren Verwandtschaft. Also man gehört dann quasi nicht mehr zur Familie teilweise, wenn man außerhalb dieser Kaste heiratet. Und die meisten Hochzeiten finden auch, wenn es ein extremer Klassenunterschied ist, also Klasse heißt halt, wenn man aus einer ganz höheren Kaste kommen würde und jemanden aus einer ganz niedrigen oder kastenlosen Kaste heiraten würde, dann wäre das die größte Sünde, die eine Person begehen kann in der Gesellschaft und dann wird man ausgeschlossen. Und das findet meistens dann ohne die Zustimmung von den Eltern halt statt oder von der Verwandtschaft. Ja, und das bezieht sich halt nicht nur natürlich auf die Hochzeit, sondern auch beim Essen. Also spielt das eine Rolle. Zum Beispiel darf eine Person, die aus einer höheren Kaste ist, bei einer Person aus einer niedrigen Kaste nicht essen oder trinken. Und wenn man sich Häuser in Sri Lanka oder Indien anschaut, dann haben die meistens so eine Terrasse oder Veranda. Und das ist halt meistens dafür gedacht, dass man Leute halt nicht ins Haus, also rein bittet. Damit man halt einfach mit den Personen sich unterhalten kann draußen, aber sie halt nicht ins Haus kommen. Also das hat den Hintergrund, dass Leute, die aus einer niedrigen Kaste kommen, nicht in das Haus der höheren Kasten reingehen. Oder wenn man halt als Mensch eines höheren Kaste eine Person aus einer niedrigen Kaste besucht, dass man da halt nicht reingehen muss.
Wenn man sich das Ganze aus einer geschichtlichen Perspektive anguckt, gibt es da auch so eine Parallele zum westlichen Raum. Also die Ständegesellschaft gab es ja auch in Europa mit den Königen, dem Klerus, dem Adel und den Bürgern. Und dieses System haben dann die Arier aus Mittelasien so um 2000 vor Christus mit nach Indien gebracht, als sie dann dahin eingewandert sind. Und da haben die sich dann in verschiedene Dorfgemeinschaften verteilt, haben sich teilweise mit den Leuten dann, also auch auf die Leute eingelassen, sich mit den Leuten vermählt. Da gab es dann eben auch ja, sogenannte Mischehen, hat man das dann da genannt. Und diese Regeln wie Endogamie, Kinderhochzeit, Verbote von Witwenheirat gibt es heutzutage ja auch. Und diese ganzen Essensvorschriften, die gab es vorher nicht. Das haben dann quasi die Arier erst mitgebracht und dadurch hat sich das Kastensystem entwickelt. Was auch passiert ist, ist, man hat sich von den Ureinwohnern in Indien ferngehalten und die sind dann automatisch zur niedrigen Kaste geworden. Und diese ganze Rangordnung, die wurde quasi so erklärt, dass es mit dem Karma, also der Wiedergeburt, zusammenhängt. Also wer in eine niedrige Kaste geboren wird, der hat in seinem vorherigen Leben irgendwelche Sünden begangen. Wer in eine hohe Kaste geboren wird, der hat in seinem vorherigen Leben Gutes getan. Ja, kannst du dazu noch was sagen?
Ja, genau. Also das ist so, wie du das erklärt hast. Ist schon richtig so, wie du das erklärt hast. Es wird oft damit begründet, wenn man halt welche Sünden im vorherigen Leben gemacht hat, dass man in einer niedrigeren Kaste geboren wird und dadurch ist man ja was Schlechtes quasi und wird auch zum Schlechten verurteilt. Ich würde gerne mal, also weil wir ja auch nebenbei diskutieren würden, würde ich gerne mal zurück auf Kinderhochzeit und Verbote von Witwenheirat zurückkommen und auch auf Essensvorschriften. Also Kinderhochzeit gibt es halt noch in, also es wird noch in Indien quasi praktiziert. Obwohl das gesetzlich natürlich verboten ist. Kinderhochzeit funktioniert in etwa so, wenn man halt innerhalb der Familie oder innerhalb der Kaste entweder miteinander befreundet oder verwandt ist. Also wie wir schon in einer vorherigen Folge erklärt haben, sind ja Kreuzcousinenhochzeiten üblich. Man wird quasi schon als Kind entweder versprochen, also es wird schon festgelegt, dass wenn ich zum Beispiel, als ich geboren wurde, und wenn ich einen Cousin hätte, den ich heiraten könnte, das wird dann schon, wenn ich ein Kind bin, wenn ich 4, 5 Jahre alt bin, wird das schon festgelegt und den werde ich dann auch in Zukunft heiraten. Da gibt es auch keinen Ausweg.
Genau, das wird dann meistens sogar schon entschieden, bevor man überhaupt das erste Mal seine Periode hatte und überhaupt zeugungsfähig wird.
Genau. Oder, also die andere Variante ist, dass man halt schon mit 12, 13 oder noch früher einfach verheiratet wird und dass das dann quasi als Hochzeit schon zählt und die Kinder zwar dann immer noch im Elternhaus quasi aufwachsen, aber zum Beispiel die Schwiegereltern halt miteinander verkehren und das ist normal ist. Also die Kinder an sich wachsen dann getrennt voneinander auf, aber die Familien sind dadurch halt verbunden. Und das ist natürlich, also das ist natürlich erstens, ist einfach unmenschlich, weil als Kind verheiratet zu werden, man weiß ja gar nicht, ne, was es ist und was da passiert. Und das ist halt, wurde halt von den Arier mitgebracht, das gab es vorher nicht.
War nicht sogar, also ich meine, ich habe mal einen Film zu Bharatiya geguckt und da war das auch so, dass er schon irgendwie als Kind ein junges Mädchen ihm versprochen wurde, die dann aber erst später dann richtig auch zusammen gewohnt haben und
ja,
so.
Ja, ich glaube, das war bei ihm, es kann sein, dass es bei ihm auch so.
Auch so, ne? Ich meine, ich hatte das mal in einem Film gesehen, ja. Ja, ich finde es auch krass, zumal diese ganze Geschichte, dass das halt quasi alles entschieden wird, bevor man das erste Mal seine Tage hatte. Also da ist man ja noch gar nicht erwachsen. Und dann ist es ja auch so, dass innerhalb unserer Kultur, wenn du das erste Mal deine Tage bekommen hast, das wird ja auch noch mal in Anführungsstrichen gefeiert. Und der Hintergrund dazu, da wollen wir auch eine Folge noch zu machen, aber der Hintergrund da ist ja eben auch zu zeigen, hier, meine Tochter ist gebärfähig, ich präsentiere sie vor dieser Gesellschaft, ihr könnt sie nun, ne, sie ist jetzt auf dem Heiratsmarkt verfügbar. Und dass halt so mit Frauen überhaupt umgegangen wird oder mit Mädchen, mit jungen Mädchen ist, finde ich schon
ja,
schlimm.
Ja, das ist auch schlimm, ja. Ich weiß aber nicht, also ich weiß, dass es in Indien Tradition ist, aber von Sri Lanka habe ich noch nie was gehört, dass es da Tradition war oder dass es da üblich ist. Also in Indien war das Tradition, aber in Sri Lanka, also es gibt auch keine Quellen, wo ich das jetzt gefunden habe. Aber falls ihr irgendwas anderes wisst, könnt ihr natürlich uns gerne wissen lassen.
Ja. Aber es ist ja schon so, dass der Altersunterschied zwischen Männern und Frauen früher sehr hoch war.
Ja,
Also durchaus auch mal so
ja.
15 Jahre, 16 Jahre noch
Ja,
älter.
und ich glaube, dass Frauen auch relativ jung waren bei der Hochzeit meistens. Also meine Großmutter hat auch zum Beispiel schon mit 18 wurde sie, glaube ich, das erste Mal schwanger. Also sie wurde schon mit 17 quasi, also sie hat nicht richtig geheiratet, sie ist abgehauen, aber aber also doch, die hat so richtig geheiratet, aber sie ist halt von zu Hause abgehauen, aber sie war schon relativ jung. Also es war keine arrangierte Ehe. Aber ja, man ist halt relativ jung bei der
Ja.
Hochzeit.
Du wolltest noch was zur Witwenheirat sagen.
Ja, genau. Also in der tamischen Gesellschaft ist das nicht üblich, dass Witwen, also Scheidungen sind ja eh nicht üblich. Deshalb gibt es also geschiedene Frauen, dass sie nochmal heiraten, ist auch sehr, sehr selten. Und Witwen heiraten dann nicht. Und Witwe sein wird auch als etwas Unglücksbringendes wahrgenommen. Also wenn du verwitwet bist, dann nimmst du auch nicht an vielen Ritualen teil und du bist dann auch bei der Hochzeitszeremonie von deiner Tochter oder von deinem Sohn. Also wenn deine Kinder heiraten, dann dürftest du auf der Hochzeitszeremonie quasi nicht die Braut oder den Bräutigam quasi übergeben und diese Rituale halt, also dürftest du nicht machen, weil du eine Witwe bist. Weil man wird als vollblüt, also man wird erst als volle, also als, wie nennt man das, vollwertige?
Ja, als vollwertige Frau.
Ja, man wird als vollwertige Frau erst dann wahrgenommen, wenn man halt verheiratet ist und wenn man halt Kinder bekommen hat. Und genau, mit der Einwanderung der Arier wurde halt auch die Witwenheirat verboten. Das heißt, als Witwe durfte man halt nicht mehr wieder heiraten. Und das finde ich halt auch so, das wusste ich gar nicht, dass das durch die Arier gekommen ist. Das habe ich erst durch die Recherche halt mitbekommen. Und für mich war das immer so, ja, das ist was Tamilisches. Also es ist natürlich jetzt zu was Tamilisches geworden. Ich finde das einfach nur schlimm, weil es ist ja nicht so, dass du irgendwie freiwillig Witwe wirst, sondern jemand, also dein Partner stirbt. Und so als Witwer darfst du halt nochmal heiraten. Das ist okay, aber als Witwe halt nicht. Und vor allem ist das ja auch so, dass Frauen ja eigentlich nicht arbeiten sollen und es sehr patriarchal ist. Und wie soll sie sich dann so ernähren und wie soll sie sich dann versorgen, wenn sie dann keinen Mann halt auch quasi hat? Das ist irgendwie so ein bisschen Doppelmoral hinter dieser Regelung. Also man hat das nicht so ein bisschen durchdacht, finde ich, ne? Also entweder das eine oder das andere. Und mit den Essensvorschriften, also es ist heute noch so. Das hat eine Freundin von mir mal erzählt, die in Sri Lanka war. Die Tante von ihr hatte halt genau, sie hatte eine Hausangestellte und sie hatten halt Tisch. Es ist ja auch unüblich, dass man erstmal in einem tamischen Haushalt in Sri Lanka einen Tisch, also einen Tisch, Esstisch hat. Das gibt es nicht. Man
Ist
sitzt
halt auf dem
eigentlich
Boden, genau.
ist auf dem Boden, man sitzt sich im Schneidersitz auf dem Boden und isst erstmal. Das ist schon mal sehr westlich auf jeden Fall. Und die hatten auch Teller aus Glas oder aus Porzellan quasi, ne? Das ist auch untypisch, weil meistens haben tamilische Haushalte in Sri Lanka aus wie nennt man das?
Ja, diese Silbertabletts, ne? Die sind jetzt nicht aus
Genau.
Silber, aber ich weiß auch nicht, was für ein
Genau.
Material das
Ja.
genau ist.
Da hat man so und auch die ganzen Geschirre und
Utensilien.
Kochutensilien sind halt so aus diesem Material. Und ja, das ist halt ziemlich untypisch. Und sie hat dann erzählt, dass ihre Tante nicht wollte, dass die Bedienstete quasi mit denen am Tisch sitzt. Und meine Freundin, die halt hier aufgewachsen ist, auch Tamilin, aber hier aufgewachsen, sie ist halt, als sie nach Sri Lanka dahin gefahren ist und da gelebt hat, hat sie dann gesagt, ja, setz dich doch mit uns am Tisch, also zu der Bediensteten.
Und
Und die
dann war
Tante war
erstmal.
so. Dann war die Tante erstmal so schockiert. Sie hat dann gesagt, boah, das darfst du. Also später wurde sie dann angesprochen und hat dann gesagt, ja, das darfst du nicht machen. Die sind doch aus einer anderen Kaste. Das kannst du doch nicht machen. Und sie sollte dann auf dem Boden sitzen und auch aus einem bestimmten Geschirr essen. Also es gab
Ja.
extra ein Geschirr für sie. Und alle anderen saßen halt auf dem Tisch, also auf dem Esstisch. Würden jetzt
Also die
alle.
haben dann gleichzeitig quasi sie unten und der Rest oben gegessen.
Ich weiß gar nicht, ob sie gleichzeitig, also ich glaube,
Aber
gleichzeitig
das,
essen ist
also
eh nicht möglich. Ich glaube,
das wäre ja
gleichzeitig essen.
richtig assi, ne?
Ich glaube, gleichzeitig essen ist eh nicht möglich. Die dürfen erst
Okay.
essen, wenn man fertig ist.
Ja, okay.
Ich glaube, auch Reste essen mäßig ist das. Und dann denke ich mir so, Das ist etwas, was echt schrecklich ist, finde ich.
Du erzählst das jetzt gerade, dass es in Sri Lanka ist. Ich habe ein paar Monate mit 16 in Frankreich gewohnt bei meinem Onkel, und in meiner Klasse damals war auch eine Tamilin, und sie wusste ich natürlich nicht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt absolut keine Ahnung, was Sadi, was Kastensystem und so ist. Ne? Man hat vielleicht hier und da mal so ein paar Wörter gehört, aber ich habe da überhaupt nicht durchgeblickt. Ich hatte da absolut keine Ahnung. Und ich habe ihr dann halt nach dem ersten Schultag erzählt, ja, in meiner Klasse ist eine Tamilin, die heißt so und so. Dann hat sie halt gesagt, so, ja, die Familie, ne, wenn du da hingehen willst, ne, niedrigere Kaste. Wenn du da essen möchtest, weiß ich nicht, was deine Mutter dazu sagt. Ich würde es nicht machen, so nach dem Motto. Und ich kannte mich da halt damals überhaupt nicht aus damit und hatte auch überhaupt keine Ahnung, was abgeht, und habe das dann halt, ich weiß gar nicht, ob ich das meiner Mutter erzählt habe oder nicht. Ich glaube, ich habe ihr das gar nicht erst erzählt, um dieses Fass nicht aufmachen zu müssen.
Ja, das ist halt, ja, das ist etwas, ich finde das sehr schrecklich. Also wir sind in einer westlichen Welt aufgewachsen und mittlerweile spielt Kaste gar keine Rolle mehr. Also es interessiert keinen mehr, was mein Vorfahre vor 500 Jahren gemacht hat. Ich kann hier Arzt werden, ich kann hier Friseur werden, ich kann eine Ausbildung machen, ich kann Hartz-IV-Empfänger werden, ich kann aus der höheren Kaste kommen und kann Hartz-IV-Empfänger werden, ich kann aus einer niedrigen Kaste kommen, ich kann Arzt werden. Also das ist so, es hat nichts damit zu tun, und dann das noch hier beizubehalten, ergibt einfach keinen Sinn. Und das ist so, es gibt so viele Sprichwörter, was das Kastensystem betrifft. Und ich finde das immer voll schrecklich, dass damit auch so unreflektiert mit umgegangen wird. Also, dass man auch, also ich weiß, dass meine Eltern oder ich kenne auch andere Eltern, die manchmal das als Schimpfwort benutzen, wenn man jemanden
Ja, das
beleidigt.
habe ich auch schon
Und das finde
gehört.
ich halt schlimm. Also ich habe meine Eltern darauf angesprochen, habe gesagt, das dürft ihr nicht machen, das geht nicht. Und das ist so, die haben das nicht, die reflektieren darüber gar nicht. Die wissen gar nicht, also das ist so in deren, das ist wie so, als würdest du jemanden, ja, mit irgendeiner Beleidigung irgendwie als Schwein beleidigen oder so. Als wäre das so ganz okay. Ich wollte jetzt keine, ne, krassen Beleidigungen benutzen.
Ja, also bei Tieren ist es ja dann noch mal. Ne, da wird der ein oder andere auch sagen, ja, ist ja nicht so schlimm. Aber dann auch wieder der ein oder andere sagen, ja, seit wann ist denn ein Tier irgendwie eine Beleidigung? Aber
Ja, aber.
ich weiß, worauf du hinaus willst, auf was für Beleidigungen.
Ja, es ist, ich glaube, das macht ja noch ein Fass auf. Oh Gott, ey.
Ja.
Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall, das ist halt dann so ein Alltä es ist wie Alltagsrassismus.
Es ist ja schon hier in Deutschland vorgekommen, dass sich das zwischen Kasten geheiratet wurde. Und dass die teilweise, also ich weiß dann nicht, ob die arrangiert waren oder nicht, aber ich weiß, wie sich Leute dann unterhalten haben auf der Hochzeit, guck mal, der ist ja tiefer als sie und die heiraten jetzt. Dass da schon ein bisschen abfällig drüber gesprochen wird. Wie beobachtest du das
Also
denn?
ich glaube, bei arrangierten Ehen achtet man drauf. Also man achtet auf Kaste und guckt auch, dass es passt und so. Ich habe selten irgendwie erlebt, wo das nicht drauf, wo nicht drauf geachtet wurde. Ich glaube, so eine Kaste niedriger, also Kastensystem ist ja hierarchisch aufgebaut. Eine Kaste niedriger ist okay, also ist erlaubt quasi, wird noch angenommen. Und manchmal passiert das auch bei arrangierten Ehen, aber eher sehr, sehr, sehr selten. Und bei Liebeshochzeiten wäre das jetzt auch nicht so dramatisch. Es darf nur nicht sehr viel niedriger sein oder sehr viel höher, je nachdem aus welcher Perspektive.
Aber dazu muss man ja auch sagen, also wir haben bis jetzt die Parallele zur Ständegesellschaft mit ne, Hoheit, Klerus, Adel, Bürger gemacht. Diese vier gibt es auch im Indischen, im Hinduismus, im Sanskrit, die erklären wir gleich. Aber aus diesen vier haben sich noch ganz, ganz, ganz viele andere in Sri Lanka vor allem entwickelt. Das heißt, da kann man nicht nur einen Schritt von drei Kasten machen, sondern da gibt es wahrscheinlich Schritte von 10, 20 Kasten.
Ja, es gibt sogar innerhalb einer Kaste nochmal Abgrenzungen. Also
Ja.
es gibt innerhalb von einer Kaste nochmal Unterkasten, und diese Unterkasten heiraten manchmal nicht untereinander und so weiter und so fort.
Bevor wir einmal diese vier ursprünglichen Kasten aus, ja, die man aus Indien kennt, erklären, wollte ich noch was dazu sagen, dass diese Rangordnung, das Kastensystem, ja mit Karma und der Wiedergeburt erklärt wird. Man sagt ja eigentlich, ne, man sammelt in seinem Leben gutes oder schlechtes Karma und wird dementsprechend wiedergeboren. Jetzt wissen wir, man wird in eine Kaste nur reingeboren. Und irgendwer hat irgendwann mal entschieden, der und der gehört zu der und der Kaste. Da sind wir so, ne? Das Henne-Ei-Problem im Deutschen kennt man ja. Was war zuerst da? Und deswegen ergibt für mich diese Erklärung, dass es mit Karma zu tun haben soll, absolut gar keinen Sinn. Was sagst du dazu?
Doch, das hat schon einen Sinn, weil es wird ja erklärt, dass das Kastensystem quasi an der Gottheit Vishnu erklärt wird. Dass die Beine und Füße und bla bla bla.
Okay, da müssen wir jetzt doch einmal den religiösen Aspekt ansprechen.
Genau.
Da ist Mac der Pro, das überlasse ich dir.
Ja, man, also als ich für das Kastensystem recherchiert habe, hat mich das interessiert, woher, also wie entschieden wird, wer niedrig und hoch ist. Und das ist ja auch von Berufen abhängig. Und da wurde der Schöpfergott erwähnt, also der Brahma. Die Brahman sind von dem Schöpfergott Brahma, der Mund. Und die Arme sind die Kshatriyas, das sind also adlige Krieger und höhere Beamte. Die Hüfte bilden die Vaishyas, das sind Viehzüchter und Kaufleute. Und die Füße sind die Sutras und die Sutras sollen halt die vorherig erwähnten drei Kasten bedienen. Das sind also Dienstleister und Diener. Und dann gibt es noch die Unberührbaren und Unantastbaren. Also die werden heutzutage die Dalits genannt.
Soweit hatte ich das ja auch schon in der Schule, im Englischunterricht, als es dann irgendwie um India und um Kolonisation und so ging, haben wir darüber ja auch gesprochen. Und diese Beschreibung, die steht sogar in der ältesten religiösen Schrift im Sanskrit für den Hinduismus, der Rigveda, ne?
Genau.
Ja, da hat mir sogar meine Mama mir von erzählt, da steht da so, also ist das richtig. So nach dem Motto.
Genau, und das Kastensystem in Sri Lanka, dazu gibt es es gibt keine primären Quellen dazu, aber weil das so Erfahrungswissen ist und weil viele sich auch damit identifizieren und das halt so.
Ja, das wird immer so von Generation zu Generation
genau.
Irgendwie weitergetragen und ja, ich habe halt alles so ein bisschen irgendwie Halbwissen aufgeschnappt.
Genau, das Kastensystem in Sri Lanka funktioniert auch mit den Berufsgruppen und dabei ist das auch, also so ähnlich wie gerade die vier Kasten erklärt wurden, also die Hauptkasten quasi, so funktioniert auch die Rangfolge. Dann gibt es also Jadi oder Sadi, auf Tamilisch. Jadi ist so ein, ja, das Sadi ist so dieses Vertamilischte und Jadi ist halt, wird auch im Hindi oder in anderen indischen Sprachen benutzt. Jadi ist quasi die einzelnen Arbeitsgruppen, also die einzelnen Kasten.
Wie das jetzt sortiert ist, also du hast ja gerade schon gesagt, der Mund des Schöpfers, die Arme, die Hüfte und die Füße.
Mhm.
Und wenn man sich das im Tamilischen anguckt, dann hat das auch viel damit zu tun, habe ich natürlich auch alles von Mac erfahren und gelesen, hat es auch ein bisschen damit zu tun, womit man arbeitet. Also die Kaufleute oder irgendwie ja Goldschmiede oder Tischler sind dann eben ein bisschen höher, weil sie mit edleren oder nicht schmutzigen Sachen arbeiten. Und jemand, der mit Dreck oder Körperflüssigkeiten oder vielleicht sogar mit dem Tod und Blut und so arbeitet, der gehört dann eher zu einer niedrigen Kaste. Und in dieser Abstufung von Dreck oder Nicht-Dreck gibt es dann eben auch, also daraus folgt dann eben auch die Abstufung für die Kasten. Und das hat halt dann so gesehen absolut nur damit zu tun, in was für einer Umwelt du arbeitest, in was für einem, also mit welchen Materialien oder mit welchen Flüssigkeiten oder was auch immer. Und das finde ich halt so krass, weil, also ich verstehe, dass man gesagt hat, wenn jemand mit Dreckwäsche die ganze Zeit nur arbeitet, dann kann er schneller krank werden und dann ist er vielleicht anfälliger, jemand anderes anzustecken. Dass man dann aus diesem Grund sagt, da muss man aufpassen, weil man früher mit Medizin und mit dem Wissen einfach nicht so weit war, dass man sagen konnte, hier und so kann ich mich davor schützen. Aber dass es jetzt immer noch im Kopf drin ist, ist für mich absolut unerklärlich.
Ja, das hat aber auch viel damit zu tun, dass Körperflüssigkeiten im Hinduismus auch als etwas Unreines betrachtet werden. Das ist wichtig, um vielleicht das zu verstehen, wieso es noch existiert und wieso es immer noch schwierig ist, von dieser Denkweise wegzukommen. Der Hinduismus, also wenn man halt zum Beispiel beten, also wenn man in einen Tempel beten gehen will oder wenn man im Gebetsraum betet, dann muss man sich ja reinigen. Also man muss
Hände waschen, Füße waschen, Gesicht waschen.
Genau, man muss sich rituell reinigen. Und wenn zum Beispiel eine Frau ihre Periode einmal im Monat hat, dann darf sie ja auch diese 5 Tage, wo sie blutet, da darf sie ja auch dann einen Tempel oder einen Gebetsraum nicht betreten. Das liegt halt daran, dass der Hinduismus Körperflüssigkeiten als etwas
Unreines, ja, Dreckiges sieht. Ja.
Genau, und deshalb sind auch die Berufe, die damit zusammenhängen, wird das als was Niedriges oder Unreines betrachtet. Und das wiederum ordnet dann die Gesellschaft quasi, ne? Also früher war das auch so, dass Leute, die keine Kasten, also es gibt ja auch die Dalits, die durften dann auch zum Beispiel keinen Tempel besuchen. Und ja, es gab sogar extra Wege, wo sie dann an den Tempel nicht vorbeilaufen durften. Und das wurde dann erst durch die Revolution beziehungsweise durch Aktivismus in Indien, was im späten 18. Jahrhundert stattgefunden hat, dann erst aufgehoben.
Aber kann man denn sagen, also wir wissen ja, dass der Hinduismus sehr, sehr, sehr durch die Arier geprägt wurde. Kann man denn sagen, ob das vorher schon auch so war? Weil so, wie du das gesagt hast, also, ja?
Ja, es gibt zum Beispiel in Indien ein Dorf, da war ich auch in der Nähe von Pondicherry. Da gab es halt einen Tempel, da war eine Frau, die Priesterin. Das ist ja unüblich.
Krass, das habe ich noch nie gesehen.
Ja, das ist, also es gibt mega viele Tempel, wo eine Frau Priesterin ist, in so kleinen Dörfern. Und es gibt auch Dorftempel, wo das egal ist, ob die Frau ihre Tage hat oder nicht. Und ich glaube, das mit den Tagen und dass Frau keine Priesterin sein kann, dass es tatsächlich durch die Arier kam, weil in der Dorfkultur ist es immer noch sehr präsent, dass es eigentlich egal ist quasi. Und das ist auch so, dass Gottheiten in der Dorfkultur dem eigentlichen tamischen Aussehen, also Götter, das Abbild von uns quasi sind, eher als diese Hindu-Hoch...
Rosa Haut.
Genau. Genau, Kultur. Und also da ist es auch so, dass die Dorfgötter irgendwie ganz große Schnurrbärte, nochmal. Da ist es auch so, dass Dorfgötter einen ganz großen Schnurrbart haben und auch so, oder so, keine Ahnung, Jagdwaffen haben. Und das ist halt so eher, womit ich mich anfreunden kann, als diese hinduistischen Götter, die so untypisch aussehen. Und ja, und meistens ist es ja auch so, dass Gottheiten aus schwarzem Stein entstanden, also, ne?
Genau, gemeißelt wurden früher.
Gemeißelt wurden, genau. Und es ist auch so, dass es viele weibliche Gottheiten auch früher schon gab und dass es gar nicht so männlich geprägt war. Also ich finde das eine Besonderheit im Hinduismus, dass es auch weibliche Göttinnen gibt. Ja, und das gab es halt auch schon in der Dorfkultur. Und wenn man so in Dörfern unterwegs ist, dann merkt man das halt, dass das gar nicht so wichtig ist. Oder das.
Ich glaube, also ich weiß nicht, wie das in Sri Lanka ist, aber selbst da wird man wahrscheinlich auch in so richtig, richtig unberührten Orten merken, dass die Leute irgendwie das ganz anders alles ausleben, Religion und Gesellschaft.
Ja, mein Opa hat zum Beispiel seinen eigenen Tempel. Also ich war ja jetzt dieses Jahr in Sri Lanka und der hat seinen eigenen Tempel und da ist es auch so, das ist jetzt nicht typisch tempelmäßig aufgebaut, da ist auch keine richtige Gottheit drin, da ist nur so ein Stein drin, was man so anbeten kann. Ich hätte das gar nicht so als Tempel wahrgenommen, weil das einfach nur so ein Schrein ist, wo man halt beten kann. Und ich fand das sehr schön, also er ist dann wohl jeden Nachmittag dahin gelaufen und hat da Blumen hingelegt und hat eine Lampe angezündet und ist dann wieder zurückgelaufen. Also gar nicht so dieses ganze Tamtam, was man so im hinduistischen Tempel so kennt, wo man die ganzen Rituale ausführt. Und was ich noch sehr interessant finde an so, wenn so Dörfer oder Städte, wie die aufgebaut sind, also in Asien oder in Südostasien und Südasien ist das üblich, dass es so Mandala-förmig ist, dass quasi in der Mitte ein Tempel ist und um diesen Tempel herum sind die Dörfer, also sind die Gesellschaften quasi aufgebaut. Je näher du an einem Tempel lebst, desto höher ist deine Kaste und je weiter weg du lebst und auch so weiter weg von der Gesellschaft quasi, weil das Zentrum ist ja dann in der Mitte, ne? Und je weiter weg du von dem Zentrum lebst, desto niedriger ist deine Kaste.
Klingt ein bisschen wie bei Tribute von Panem, das macht mir jetzt ein bisschen Angst.
Ja,
das ist ja auch so in der Mitte, ne? Kapitol, und weil je weiter du nach außen gehst, desto mehr geht es in Richtung Favela und ja. ärmer und schlechter angesehen.
Ja, ich glaube, das ist mittlerweile durchmischt. Also es gibt auch viele Leute, die dann halt Landstück dann gekauft haben und keine Ahnung. Aber ich glaube, ich weiß, dass das früher halt so auf jeden Fall aufgebaut war.
Die Frage ist, wie sich das weiterentwickelt.
Ja, das entwickelt sich in dem Sinne weiter. Ich weiß nicht, also Tamilen, wenn die sich untereinander kennen, dann ist es ja auch so, dass man meistens fragt, ja, woher kommen eigentlich deine Eltern? Endaur.
Ja, immer.
Ungersonderur inne. Und das ist ja auch so, wenn ich dann sage, irgendeine Stadt, keine Ahnung, Jaffna, dann ist das ja auch so, ja, und wo genau in Jaffna und wo hat deine Familie genau gewohnt? Und wenn ich dann sage, wo meine Familie
eigentlich
gewohnt hat.
Eigentlich sollst du direkt die Straße sagen, ne?
Ja, also aber wenn ich erkläre, wo meine Familie genau gelebt hat, anhand dieser Information können die dann schon herausfinden, ach so, zu was für einer Kaste gehörst du? Es geht gar nicht. Also Dorf reicht meistens nicht aus, weil in einem Dorf können ja auch unterschiedliche Kasten zusammenleben. Aber wenn du genau beschreiben kannst, wo deine Familie gewohnt hat und das darf nicht um jetzt gehen, es muss um darum gehen, wo deine Großeltern quasi gewohnt haben oder wo deine Eltern eventuell aufgewachsen sind. Weil vor 50 Jahren waren die Strukturen ja noch so ein bisschen beibehalten. Das ist ja dann durch den Krieg so ein bisschen aufgelöst, durch die ganzen Flüchtlinge und Flucht nach Ausland und keine Ahnung was, hat sich das ja so ein bisschen aufgelöst auch durch den Bürgerkrieg. Aber wenn du das genau benennen kannst, dann weiß jeder, okay, du gehörst zu der Kaste oder deine Familie gehört zu der Kaste. Und dann denke ich mir so, diese Frage sollte man als Mensch, der in Deutschland aufgewachsen ist oder der in westlichen Ländern aufgewachsen ist, einfach nicht beantworten. Einfach sagen, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ich finde das sehr witzig, weil, also ich studiere ja in Paderborn und hier gibt es in der Nähe vom Bahnhof einen tamilischen Laden, so eine Tamilkade, ne, wo du halt deine Gewürze und alles kaufen kannst. Und als der Verkäufer da halt rausgefunden hat, dass ich Tamil spreche, war der auch total schockiert und hat dann gefragt, ja, Ungern de Waringe, woher kommst du? Und ich so, ja, aus Duisburg. Und dann kam halt, ja, und wo kommen deine Eltern? Her, ne? Ende Uhr. Und ich so, ja, Jalpanem, Jaffna, mehr habe ich nicht gesagt. Ich weiß, wo meine Eltern genau herkommen, aber ich habe mehr nicht gesagt. Und dann hat er gefragt, kennst du den und den? Kennst du den und den? Und ich denke mir so, hä?
Ja.
Woher soll ich das wissen?
Ja.
Und das ist ja auch typisch, dieses Visarigre zum Beispiel, um überhaupt über jemanden, also mal angenommen, du hast einen tamilischen Kerl geangelt, ne? Und deine Eltern wollen eigentlich schon direkt da was rausmachen und sagen so, die heiraten jetzt. Und dann wird erstmal drüben gefragt, hör mal, kannst du mal rausfinden, wo der herkommt? Und dann wird ja zu Hause angerufen und die finden das raus.
Ja, Visarigre heißt sich umhören, sich umhören.
Genau, da wird sich umgehört und dann kriegst du aber am Tag nachher auch ein Telefonat, einen Anruf mit dieses Dorf, diese Familie. Und wenn du die beiden Infos hast, weißt du auch schon, welche Kaste, welcher Beruf, was auch immer.
Ja, ja.
Also das finde ich echt krank.
Ja.
Und doof, ziemlich doof. Und was ich noch schlimmer finde, ist ja eben, du hast es gerade schon angesprochen, Bürgerkrieg. Also es gab eine tamilische Freiheitsbewegung in Sri Lanka und Tamil Eelam sollte unabhängig werden, das war der Wunsch. Und ja, die LTTE hat eben dafür gekämpft und hatte auch offizielle Grundsätze und Prinzipien. Und eins dieser Prinzipien war eben, zu sagen, wir schaffen dieses Kastensystem ab, weil wir uns so doch selbst nicht respektieren und uns selbst untereinander unterdrücken. Und wenn man so nicht an einem Strang ziehen kann, wie soll man dann ja eine richtige Freiheitsbewegung starten, um Unabhängigkeit zu erreichen? Und was ich daran so traurig finde, ist, das ist jetzt, also wann war das? In den 80ern ging das los oder ging schon vorher los?
Nee, also es ging schon ein bisschen vorher los, aber offiziell könnte man sagen, dass in den 80er Jahren sich die LTTE gegründet hat.
Ja, und offiziell Ende war 2009, das heißt, 40 Jahre später haben wir das immer noch in den Köpfen.
Ja.
Warum?
Ja, das ist, ich glaube, das ist etwas, was zu tief einfach verankert ist und auch, es ist auch nicht mehr, was es, also ich sehe das so, dass es nichts mehr mit der Religion zu tun hat oder mit Karma oder Wiedergeburt, das hat einfach nur damit zu tun, dass es kulturell geprägt ist und das ist etwas auch viel mit Stolz irgendwie auch zu tun hat. Irgendwie ist man stolz, dass man aus dieser und dieser Kaste da ist, also hineingeboren wurde und man muss das schön aufbewahren und das größte Problem ist ja, was sagen die anderen?
Ja.
Es geht ja gar viel, es ist auch so, dass oft Eltern an sich nichts dagegen haben, aber der erste Satz, den sie sagen, ist, was sagen die anderen? Und wenn wir diesen Satz die hinterfragen, dann haben die ja auch, die können das ja eigentlich gar nicht begründen oder die können das ja eigentlich gar nicht so richtig sagen, was sie darüber hinaus noch schlecht finden daran. Was sagen die anderen? Das ist so der eine Grund. Und dann der nächste ist, ja, aber wenn ihr dann Kinder bekommt, dann wird das ja schwierig, weil wie sollen diese Kinder heiraten? Das juckt mich nicht. Mir ist auch scheißegal, was meine Kinder machen oder nicht machen. Ich werde denen das nicht vorleben.
Ich verstehe das Argument nicht. Das ergibt keinen Sinn für mich, weil wenn doch sowieso dieses Kastensystem einmal unterbrochen, durchbrochen wurde, dann ist doch danach in den folgenden Generationen ist das doch schnurzpiepegal.
Ja, aber das Argument ist ja auch so, die haben sich eh nicht geändert. Das, was in deren Blut ist, ist immer so. Also die werden sich immer so verhalten. Ich so, ja, wie verhalten die sich denn?
Das Problem ist, das hat ja nichts mit Blut zu tun. Das verstehen Leute ja nicht. Ich habe nach deiner, also ne, wir treffen uns immer und quatschen dann darüber und dann erzählt mir Mac das ganze historische, wissenschaftlich recherchierte Wissen. Damit gehe ich dann meistens freitags zu Mutti und diskutiere dann in der Küche mit der über sowas. Mac hat mir das erzählt, Mac hat mir das erzählt, Mac hat mir das erzählt. Und meine Mutter erzählt mir dann so, ja, Marlini setzt dir wieder irgendeine Scheiße in den Kopf, ne? Und ich so, nee, Mutti, das ist wissenschaftlich bewiesen, das ist so. Und dann habe ich ihr wirklich das mit dem Kastensystem das erklärt. Was war das hier? Mund und Arme und Hüfte und Füße und es hat was damit zu tun, mit was für Sachen du gearbeitet hast. Ne, hast du mit Dreck gearbeitet? Hast du mit Gold gearbeitet? Hast du nur mit Papieren gearbeitet? Konntest du ohne Materialien arbeiten, dass du quasi clean geblieben bist? Und dann habe ich auch so gemerkt, wie sie dann so unangespannter geworden ist. Also vorher waren die Schultern so hochgezogen, wie das dann so runterging und sie so anfängt nachzudenken. Ich weiß nicht, was aus diesem Gedankengang geworden ist, aber ich glaube, ich habe was damit erzielt.
Ja, das ist ja auch etwas, was, es ist ja vor allem so, ja, hier arbeitet keiner damit. Jeder ist hier Tellerwäscher. Also jeder unserer Eltern hat Klo oder Teller gewaschen. Jetzt genau. Mal ohne Witz.
Ja,
von den Weißen haben wir Teller oder Klo geputzt. Ganz ja. Ehrlich, dann sollen die ihren scheiß Stolz sich ganz wohin stecken. Ja. Weil, was bringt das denn? Und deshalb sagen die das ja auch nicht. Deshalb sagen die ja auch nicht, in Sri Lanka wissen die meisten Verwandte von den Leuten, die hier leben, nicht, dass die Teller waschen oder Klo geputzt haben. Das sagt keiner. Das sagen die nicht. Das erzählen die da nicht. Aber in den 80er Jahren war das so gewesen, als die frisch noch hier waren, hat das keiner erzählt. Also ich weiß, dass meine Großeltern zum Beispiel nicht wissen, dass mein Vater hier Drecksarbeit quasi gemacht hat, damit er Geld verdienen und Geld schicken konnte. Er hat das jetzt nicht aus Stolz nicht erzählt, sondern damit sie halt nicht traurig sind.
Ja, aber was erwarten die Großeltern denn, wenn man mit abgebrochener Bildung oder nichts Fertigem ins Ausland geht und erstmal eine Sprache lernen muss? Was soll man denn
das
eigentlich arbeiten
nicht.
Machen?
Ich habe ja mit meinen, also ich war ja da und ich habe mit denen geredet und mein Vater ist halt einer, er hat halt 10 Geschwister und er war derjenige, der am meisten gebildet war. Und die sind davon ausgegangen, dass seine Bildung aus Sri Lanka ihnen hier auf jeden Fall weitergeholfen hat. Ihnen hat die Bildung nichts gebracht.
Ja,
außer, dass er vielleicht mit der Sprache ganz gut, also dass er die Sprache schnell erlernen konnte, weil er ein lernfähiger Mensch ist. Aber an sich hat die Bildung aus Sri Lanka ihm nichts gebracht. Aber Leute in Sri Lanka denken, ja, mein Vater ist schlau, er hat das schon hingekriegt. Ja, das hat aber nichts damit zu tun, ob du intelligent bist oder nicht. Du schaffst das halt einfach nicht. Viele Menschen aus Sri Lanka sind intelligent oder haben oder wollten studieren oder haben eine ganz gute Bildung aus einer Perspektive aus Sri Lanka, aber es ist nicht hier so.
Hier kommst du damit nicht weit, vor allem nicht in den 80ern so, ne? Jetzt kennt man die ganzen Möglichkeiten, die man hat, aber da sind die Leute dann wieder zu alt oder haben schon andere Jobs oder haben keinen Bock mehr oder was auch immer. Also mal abgesehen davon, ich habe jetzt schon bei meiner Mutter gemerkt, ihr war gar nicht bewusst, dass das damit zu tun hat, womit du arbeitest, dass sich daraus das Kastensystem gebildet hat. Das heißt, ich habe dann auch gesagt, ja, und jetzt überleg doch mal, wo ihr alle gearbeitet, oder was heißt, wo ihr alle gearbeitet, aber wo viele Tamilinnen arbeiten. Die arbeiten in Restaurants als Tellerwäscher oder putzen halt Klos, wie du das gesagt hast, am Anfang, ne? Mittlerweile ist es ja, gibt es ja auch viele, die irgendwie Berufe haben, die angesehener sind. Und da muss ja auch erstmal dieser Verständnisprozess losgehen, okay, wenn das damit, also wenn es halt damit zu tun hat, womit ich arbeite. Und nur daraus hat sich diese Kaste irgendwann mal entwickelt. Und jetzt bin ich in einem anderen Land und mache die gleiche Arbeit, die ja vermeintlich Leute aus einer Kaste unter mir oder niedriger als ich machen, dann kann ich ja die Leute gar nicht scheiße finden, so nach dem Motto. Dieser Gedankenprozess muss ja erstmal losgehen. Und ich glaube, dafür ist es wichtig, dass wir uns mit unseren Eltern hinsetzen oder dass unsere Eltern sich irgendwie informieren, und dazu kommen die ja gar nicht. Weil wir selber ja nicht die Hintergründe wissen. Wir reden nicht darüber, wir kriegen nicht mit, woher das kommt, und dann können wir auch nicht richtig argumentieren. Wir können nur sagen, hier sind alle Leute gleichberechtigt, was soll die Scheiße? Wenn wir nicht die Argumente haben, wie daher kommt das Kastensystem, das ist der Ursprung, also ist es mittlerweile nichtig.
Ja.
Und das ist ja auch so mein Hauptziel, dass man so ein bisschen Argumentationsstoff und Grundlage hat, wenn man dann mal ins Gespräch mit den Eltern geht. Weil mir hier die Recherche, also vor allem das, was du mir alles erzählst, das bringt mir so viel. Und ich glaube, dass bei meiner Mutter auch sehr, sehr viel im Kopf gerade passiert. So, also ja, ich merke das.
Also ich glaube, also bei meinen Eltern ist es auch so, dass ich, glaube ich, schon relativ früh damit angefangen habe und mich das Thema Kastensystem schon relativ früh beschäftigt hat und aufgeregt hat. Ich glaube, dass meine Eltern sich schon länger damit beschäftigt haben und vielleicht auch mittlerweile ein bisschen anders damit umgehen. Ich weiß nicht, ob deren Denkprozess sich komplett verändert hat, aber bestimmt hat sich oder hoffentlich hat sich da was verändert, und wenn nicht, dann ist mir das auch egal, aber ich habe was daran geändert. Also ich habe an meiner eigenen Denkweise was verändert.
Also ich kannte es vorher nicht. Also bei mir ist es wirklich so, meine Eltern haben mich eigentlich so behütet und behütet, was sowas angeht, aufwachsen lassen, dass ich von diesen ganzen, also ich kenne keine tamilischen Schimpfwörter. Glaub mir, ich kenne keine. Und wenn, dann nur von meinen Cousins aus Frankreich. Mhm. Und Kastensystem und sowas. Ich habe absolut keine Ahnung davon. Ich habe das alles von dir gelernt eigentlich.
Ja. Ja.
Und deswegen kann ich jetzt diese Gespräche mit meiner Mutter führen. Ist jetzt zwar ein bisschen spät, ne? Da hätte man sich in seiner Jugend so einiges an Drama sparen können. Aber besser spät als nie. Und ja, deswegen kann ich eigentlich nur sagen, ich find's mega geil, dass du sowas studierst. Dass du Ethnologie vor allem hier studierst. Dass du dass wir mit dem Wissen, in dem wir das jetzt hier verbreiten, irgendwie hoffentlich auch nachhaltig ein bisschen was erreichen können.
Ja, ich find's natürlich auch ganz cool. Also ich finde es halt schön, dass es, dass mein Vorwissen, was ich schon vorher irgendwo durch irgendwelche Medien oder Filme, vor allem tamilische Filme, können sehr informierend sein, irgendwie also aufgeschnappt habe und immer mich schon damit beschäftigt habe, aber dass es nochmal wissenschaftlich ist und dass ich das wissenschaftlich irgendwie auch so nachlesen kann und nachweisen kann, das hat auf jeden Fall sehr viel geholfen, ja. Da bin ich auch sehr froh darüber, dass ich das studiere, weil mir das bringt mir nicht nur im Leben, also es bringt mich nicht nur von meiner Denkweise weiter, sondern auch mich als Mensch und mich mit meiner Persönlichkeit auch weiter. Und das ist dann auch viel besser mit mir. Also ich kann, durch meinen Studiengang habe ich gelernt, meine Persönlichkeit mit meinem Wissen zu vereinbaren und das auch nicht immer, man hatte so immer so das Gefühl, dass man die einzige Person ist, die so denkt, aber dann hat man halt gemerkt, dass meine Denkweise nicht falsch ist, sondern dass sie einfach nur vielleicht also sehr früh schon angefangen habe, mich mit Sachen zu beschäftigen, und durch mein Studium habe ich halt gelernt, das so zu vereinbaren quasi. Also ich habe quasi mich selbst durch mein Studium gefunden.
Yay. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort.
Ja, mir ist aufgefallen, dass wir oft Sri Lanka sagen und dass wir oft nicht gendern. Ich glaube, das sollten wir ändern.
Ja, mir fällt es auch schwer.
Mir fällt das auch sehr schwer, muss ich sagen. Vor allem, wenn ich auf Deutsch rede. Also ich glaube, würde ich auf Tamilisch reden, würde mir das einfacher fallen. Aber ich merke, dass ich dadurch, dass ich das immer deutschen Menschen oder Personen, die nicht Tamilisch sind, immer erkläre, was es mit meiner Kultur auf sich hat, dass ich oft Sri Lanka sage und dass ich das echt ändern muss. Aber
was würdest du sonst sagen?
Ich würde eigentlich Ilam sagen, aber irgendwie kriege ich das nicht hin. Also ich versuche, meine Strukturen zu ändern.
Ja, ich sage eigentlich auch im Normalen, also wenn ich normal spreche, sage ich immer Ceylon, von Ceylon früher. Mm. Ist ja eigentlich auch nicht mehr so geil, aber ich werde auch mal versuchen, Ilam reinzukriegen.
Ja.
Und vor allem das mit dem Gendern. Also das ist schwierig. Aber gemeint sind alle Menschen. Bitte hab das im Hinterkopf und ich versuche mich da zu bessern.
Ja, aber ist okay. Wir können, solange wir das reflektieren und versuchen, ist alles gut, glaube ich.
Ja, und wo wir schon mal bei der Selbstkritik sind, können wir auch direkt was aufgreifen, was uns einige von euch über Insta privat geschrieben haben. Da hat Mac drauf geantwortet, ich überlasse dir das Wort.
Genau, also es gab eine Zuhörerin, die sich die erste Folge angehört hat und die dann uns darauf hingewiesen hat, dass es Gleichberechtigung durchaus in den Ritualen gibt, in den thermischen Hochzeiten. Ich werde mich auf jeden Fall weiter darüber informieren und darüber auch lesen, aber um da tiefergehend, also auch andere Fragen, die über Insta gestellt wurden oder die ich privat jetzt irgendwie von Freunden bekommen habe, die Kritik und so, das werden wir auf jeden Fall in der 5. Folge besprechen alles. Mir war das wichtig, nochmal zu sagen, dass wir es auf jeden Fall auf dem Schirm haben und dass wir das machen werden, nur wollten wir daraus eine extra Folge machen, um auch also Zeit zu geben, und das sind auch viele Sachen, worüber ich erstmal recherchieren muss und so, und es braucht halt seine Zeit, und es wurde auch kritisiert, dass wir so ein bisschen eine einseitige Perspektive haben. Das ist natürlich unsere Meinung, das haben wir immer wieder gesagt, dass es unsere Meinung ist. Aber wir werden natürlich in Zukunft darauf achten, dass es auch positive Beispiele gibt und so weiter und so fort. Aber bei manchen Themen ist das halt echt schwer, einfach eine objektive Meinung zu haben, weil einige Themen einfach scheiße sind.
Geil. Nee, also ich finde, ich meine, wir machen das Ganze hier ja, weil wir eben unseren Senf dazugeben möchten. Und es gibt bei Anchor, worüber unser Podcast gehostet wird, ein nettes Tool, da kann man draufklicken und Sprachnachrichten einschicken. Das heißt, alles, wovon ihr sagt, ihr möchtet gerne diese Perspektive auch in so einem tamilisch-deutschen Podcast hören, schickt uns die Sachen rein. Wir können auf jeden Fall gucken, dass wir das einbauen, weil wir natürlich nur aus unserer Perspektive berichten können, weil wir haben ja nur unsere Perspektive. Und uns geht es ja auch darum, eben das mit euch zu teilen. Und wenn ihr sagt, aber so und so kann man es doch auch sehen, her damit. Wir wollen das auch hören. Da würden wir uns sehr drüber freuen.
Meine Current Obsession diese Woche ist Britt. Das ist eine Sängerin aus London. Ich feiere das Lied Top Boy. Das ist aus ihrem neuen Album. Ich habe sie als Musikerin auch für meine Bachelorarbeit interviewt, und das ist eine super, super coole Sängerin. Sie hat so Fusionsmusik, also sie mischt so karnatische Klänge mit so R&B Soul, und das, ich finde, die macht die Übergänge einfach mega geil, und ihre Texte sind mega gut. Also man kann sich sehr gut als Person, die in der zweiten Generation in der Diaspora-Gesellschaft aufgewachsen ist, ganz gut identifizieren, und sie bespricht auch Problematiken, die andere tamilische Musikerinnen oder die in der tamilischen Musikszene jetzt nicht so stark besprochen werden. Sie bespricht einfach diese Themen und auch aus einer weiblichen Perspektive, und das finde ich halt mega cool. Und sie redet auch sehr offen in ihren Texten darüber, und das feiere ich halt an ihr.
Ja, ich habe mir die Texte von ihr auch mal angeguckt und fand da einiges ganz cool. Das ist an sich ja jetzt nicht so meine Musik, aber für die Texte höre ich mir sowas dann auf jeden Fall auch an und feier das mit ab. Und sie war ja sogar schon bei BBC Asian Network, ne?
Genau. Bei Ashanti Omkar war sie schon mal. Top boy for how long? Yes, I'm going strong. Am I in the wrong? Do I feel the love tonight? Craving attention when I need a guy. Put myself out there, I was at a lie.
Ja, richtig cool. Also von der hört man hoffentlich in nächster Zeit noch einiges. Bei mir war es diese Woche irgendwie schwierig, über irgendwas zu obsessen außer Corona. Mac und ich, wir können uns leider auch nicht mehr in Real Life treffen, was total doof ist. Ja, und das Einzige, was ich gerade noch geschafft habe letzte Woche, ist bei meiner Tätowiererin in Düsseldorf mir meine zwei weiteren Tattoos fertig stechen zu lassen. Die heißt Izzy auf Insta, braves Mädchen Tattooista. Die ist richtig cool und quatscht auch immer ganz viel mit dir, und die macht richtig schöne Sachen, die so in Fanstuff reingehen, also so geeky und nerdy Stuff, aber auch schön feine Sachen, und ich finde die Sachen einfach richtig cool, die sie so macht. Und ich habe sie sogar schon einer anderen Tamilin empfohlen, einer Freundin von dir.
Vielleicht gehe ich ja auch mal dahin, weil ich will ja auch ganz lange schon Tattoos stechen lassen. Also ein Tattoo steht schon länger in Planung und das zweite kam jetzt dieses Jahr irgendwann während der Corona-Zeit zustande.
Yes. Alright, dann haben wir es eigentlich auch für diese Folge. Wir halten euch über Insta auf dem Laufenden, wann es weitergeht und womit. Wahrscheinlich wird es jetzt darauf hinauslaufen, dass wir so im Ein-Monats-Rhythmus eher was veröffentlichen, weil die Uni wieder losgeht.
Und genau, weil ich nach Köln gezogen bin und ich auch arbeiten muss und ja, bei mir auch die Uni losgeht. Und
ja. Und ja, bleibt gesund, passt auf euch auf, haltet durch. Bis dann.
Bis dann. Ciao.